Hallo, servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge Wieso, Weshalb, Album, der 88.6 Rot-Weiß-Rock-Podcast, wo ich, die Anni, immer wieder mit Bands aus Österreich über ihre neuesten Alben und EPs plaudern darf. Heute zu Besuch St. Grinzinger und ihr aktuelles Album Überall und Immer. Und da starten wir schon direkt.
Du. Wie beim Aufnehmer.
Brauchst nicht glauben, dass ich das rausschneide, gell?
Ja, ich weiß, aber ohne Kopfhörer schon, oder?
Oh yeah! Zercha!
Sadala! St. Grinzinger! Wieso, weshalb, Album? Boom! mit dem Hebel musst du aufpassen. wir haben uns ja schon vorgestellt, aber erzähl's nochmal, wer seid ihr, damit man eure Stimme noch so ein bisschen identifizieren kann?
Hallo, wir sind St. Grinzinger. Wir machen Rock'n'Roll-Musik auf Österreichisch. Wir haben die ganze Band mit, außer unseren Schlagzeuger, der baut gerade auf im Studio, weil Brav. Wir fangen halt mit dem nächsten Album an.
Ah, da schon her.
Release Day muss immer der erste Tag fürs nächste Album sein.
Ich wollte gerade sagen, Happy Release Day, Leute.
Dankeschön. Danke.
Album heute rausgekommen, wir reden auch gleich noch einmal drüber. Aber ja, erzählt mal, wer seid ihr, was macht ihr in der Band?
Also ich bin der Sänger, ich bin der Flex. Herzlich willkommen. Ich schreibe die meisten Texte, mache die meisten Songs und bin der Leader der Band und versuche uns allen einen großen, schönen, kreativen Platz zu bauen, an Ort St. Grinzinger.
Ich bin der David, ich spiele Gitarre und ich spiele Gitarre, nachdem beschlossen wurde, dass zwei Gitarristen in der Band mindestens einer zu wenig sind und habe dann auf die Schnelle einen Grinzinger Gitarrenführerschein absolviert. Nach einem Teil mit L17-Tafel wurde ich dann ganz offiziell in die Band aufgenommen und gebe das Wort gleich weiter.
Wir haben ja gesagt, dass zwei Gitarren immer, also Gitarren haben wir immer grundsätzlich Zwang und Gitarristen anscheinend auch. Hanna.
Ja, ich bin die Hanna, hallo. Ich bin die Keyboarderin, Pianistin bei St. Grinzinger. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin die Frau in der Band, hab dann gleich mal einen Thron gekriegt. Da fühle ich mich recht wohl. Und freue mich recht, dass ich mit den Burschen gemeinsam musizieren kann.
Die Henne im Korb quasi.
Ja, genau.
Für die ZuhörerInnen, wir haben live immer einen Bischofsstuhl, auf dem die Hanna sitzt, weil... Bei den ersten Gigs haben wir immer...
Ich bin immer verarscht worden.
Warte, aber ist jetzt Schmäh ohne?
Ja, Schmäh ohne. Es ist voll, voll ernst. Ich bin bei den ersten Shows immer verarscht worden, weil ich habe es einfach nicht für so wichtig empfunden, einen Klavierhocker mitzunehmen zu Shows, weil ich eh schon das Keyboard zum Schleppen habe und die ganzen Geschichten rundherum und ich mir gedacht habe, auf das verzichte ich. Ich spiele aber auf zwei Bierkisten. Und genau, das hat immer jeder recht lustig gefunden.
Man glaubt nicht, wie schwer das es bei manchen Venues ist, zwei Kisten aufzutreiben, ja, weil echt? Das meiste einfach mit Zapfautomat passiert. So Bierkisten gibt es eigentlich keine.
Wahnsinn. Vom Aussterben bedroht.
Auf alle Fälle war es dann halt oft knapp, ob ich irgendwas zum Sitzen habe oder nicht. Und das war immer recht lustig. Und zu der letzten Show dann von dieser Tour, da halt für uns den Abschluss dann in der Stadthalle, sind wir dann mit Drohnen aufgekreuzt. Da hat dann jeder geschaut.
Das war
aber geil, ein Upgrade.
Das war eine ganz nette Spende von der römisch-katholischen Kirche Österreich. Die haben sich wieder umgeschaut für uns. Tatsächlich
ein Originalthron von Flexheim
Bischofssessel.
Bischofssessel. Von, weiß nicht, 1700, schlag mich tot oder ja, so, irgendwas.
Voll. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass mir der Blitz trifft, wenn ich da drinnen sitze.
Verschreiben wir es nicht.
Schauen wir mal, wie lange es macht.
Mein Opa hat den mal renoviert und der ist geblieben.
Okay, also dein Opa war kein Bischof.
Nur der Tischler.
Der Tischler vom Bischof.
Der Neue steht in irgendeiner Kirche in Wien und der Alte steht... Hoffentlich bald wieder mal in der Stadthalle.
Aber das wäre jetzt geil, so nach dem Louvre wäre das jetzt das neue Projekt. Gehen wir in die nächste Runde.
Falls wir einen fladern, wie ein Stepp bei uns daheim zum Schuhkazieren im Flur. Halt.
Bitte tragt ihn.
Neu besamtet.
Ich wäre sehr traurig. Ich gebe ihn nicht mehr her.
Janik, was machst du?
Jo, ich bin der Bassist und offizielle Barkeeper von St. Grinzinger.
Das Wichtigste,
und,
ne?
Ja, also der Barkeeper. Ich bin extra nach New York geflogen, weil ich mir gedacht habe, die Mädels und Burschen brauchen was zum Trinken und habe mir da eine Ausbildung gecheckt und jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass alle genug zum Trinken haben auf der Bühne.
Das ist der wichtigste Charakter, finde ich. Sehr sympathisch.
Servus, ich bin der Lolli. Ich bin praktisch die rechte Hand vom Flex, wenn er gerade mit dem Gesang beschäftigt ist, Spielgitarre. Und wenn er auch spielen kann, dann spielen wir zu zweit. Und eben zwei sind nicht genug, deswegen gibt es den David. Ich spiele eben einfach auch Gitarre. Es macht sehr viel Spaß. Wir machen das schon sehr, sehr lange. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt wieder seit einigen Jahren praktisch ein Erwachsenenprojekt unter Anführungszeichen gibt, wo ich wieder mitrocken darf.
Würdest du uns als Erwachsenenprojekt bezeichnen?
Naja, und im Alter noch. So ein bisschen. Und ich würde noch kurz anmerken zu der L17 Gitarrenstunde bei David. Tatsächlich haben wir L17 Gitarre daheim. Das ist ein Kinder-Stratocaster, also so ein Small-Scale Stratocaster um 130 Euro. Hello Kitty Gitarre, basically. Um 130 Euro.
Wo ist die jetzt?
Die haben wir leider, ja, die hat unser WG-Kollegin gerade zum Gitarrenlernen.
Macht der L17.
Und der David hat damals, wie in die Band aufgenommen wurde, haben wir gerade die zweite EP ausgearbeitet. Und er hat alle seine Stimmen auf der Gitarre einspielen müssen. Es war jetzt und, so ein Spiel irgendwie drüber.
Gesetz der Natur war der erste Song, den ihr gespielt habt. Generell der erste, der jemals im Radio gespielt worden ist. Den hat der David mit der Gitarre gespielt tatsächlich.
Mit der Hello Kitty Gitarre.
Ja, ich frage nochmal, warum ist die gerade nicht hier? Das hätte ich in Leipzig. Wie lange macht sie schon gemeinsam Musik? Oder wie ist denn das zustande gekommen?
Wir haben der Schlagzeuger, der heute nicht da ist, weil er eben nur aufbaut, und ich haben ein Trio gegründet 2019, weil wir einfach wieder mal viel mehr Blues und Blues-Rock spielen wollten für uns, aber einfach auch den Blues mal wirklich zelebrieren wollten, nicht nur Jam und ja, und spielen wir halt am Blues so auf die Art, sondern das mal wieder wirklich ernst nehmen. Mhm. Und aus dem ist das erwachsen, dass wir den Blues auch ein bisschen verpoppen wollten und ein bisschen zugänglicher zu einer möglichst großen Crowd in Österreich, weil das einfach unsere Lieblingsmusik ist und weil das ein bisschen mehr zelebriert gehört.
Okay, und wann war das?
2019 hat das begonnen, dann wurde länger, also es gab dann halt Corona, mhm, und da haben wir nicht viel gemacht.
Aber wäre nicht so Corona eher so ein, also Corona hätte ich mir eher vorgestellt als einen Anlass, irgendwie gerade genau in der Zeit mehr zu machen.
Ja, das ist vielleicht, wenn man irgendwie Ableton-Projekte hat oder so, aber mhm, wenn man Rock'n'Roll machen will und gemeinsam Musik macht, dann ist das ein bisschen schwierig. Und wir haben eine EP gemacht und wir haben uns so gut es ging getroffen. Trotzdem, wir arbeiten immer nur dran, dass wir uns möglichst viel live sehen und auch live irgendwie die Energie auch im Studio irgendwie einfangen können. Das gestaltet sich immer nur schwieriger, als man glaubt, wenn man 6 Leute in einer Band hat.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja doch eine, unter Anführungszeichen, große Band, ne, mit 6 Leuten. Wie ist das organisatorisch möglich? Ich meine, mir fällt schon schwer, wenn ich mich mit meinen 2 Freunden treffe, alle heiligen Zeiten.
Es ist schon extrem schwer zum Termine finden, gerade weil die 6 Leute auch alle noch andere Sachen haben, zum Tun jetzt wie Uni oder Arbeit oder Musikschulunterrichten und so Sachen. Also es ist schon immer eine Meisterleistung, einen Termin zu finden, wo alle 6 können. Es funktioniert aber immer besser, finde ich, also wie es jetzt vielleicht schon vor einem Jahr funktioniert hat. Und es ist einfach ein Commitment von allen.
Ja, 100%iges Commitment, und wir proben sehr oft nicht zu 6. Es bleiben einfach manchmal Leute der Probe fern.
Wie geht das? Wie kann man in der Band, die aus 6 Leuten besteht, zu dritt
oder
zu
viert kommen? Wir haben 3 Gitarristen, da kann man schon mal zu dritt.
Haben wir gestern probt?
Ja, ohne mich.
Gestern haben wir zum Beispiel ohne Hanna probt. Okay. Und am Vormittag war der David da und am Nachmittag war der Yannick da. Und es ist oft super, weil man mal genau in die Stimmen wieder reinhört und sich mal als Band ein bisschen Zeit nimmt für irgendeine Bassstimme oder so und hey, jetzt musst du ein bisschen mehr grooven oder die Gitarren sind noch nicht ausgecheckt. Keine Ahnung, auf solche Sachen kommt man oft viel besser drauf, wenn man zu dritt ist oder so.
Man hört es oft dann einfach besser, wo gibt es genau, noch einen Platz oder wo ist was leer. Also ich habe mir es am Anfang auch gar nicht vorstellen können und ich war am Anfang auch ziemlich dagegen, dass wir nicht alle proben. Mittlerweile finde ich es, also Circus voll als Qualität, weil ich erstens mal vielleicht oft genauer her, wo ich eigentlich was mache, man das für mich dann auscheckt oder halt in dieser Gruppe, wo wir sind. Und wenn dann irgendwie die anderen mit dazukommen, kann man es nochmal abgleichen. Und genau, also ich bin mir auf schon sehr viele Sachen so drauf gekommen.
Und auch für Songwriting ist es super, so ein Setting zu haben, weil nicht gleich so viel Energie im Raum ist. Manchmal reicht ein cooler Schlagzeugbeat und ein cooles Gitarrenriff, um einen Song zu schreiben. Und wenn dann jeder unbedingt partizipieren will oder jeder sich quasi krampfhaft was überlegen will, damit er Teil davon ist, entsteht manchmal ein bisschen ein Kuddelmuddel. Man kann es aber vermeiden, indem dass man einfach ein bisschen reifer wird, ein bisschen mehr an den Song denkt, was wir ja alle ständig probieren, uns dahingehend weiterzuentwickeln. Und uns hat es auch geholfen, dass wir eben viel Proben zu dritt gemacht haben, zu viert gemacht haben und dann mal reflektiert haben, so, hey, warum funktioniert das eine oder andere vielleicht sogar besser, wenn wir im kleineren Setting sind? In dem Fall nehmen sie jetzt auch, wenn wir zu sechst sind, alle ein bisschen mehr zurück. Weil irgendwann im Set kriegt ja jeder bei uns die Möglichkeit zu glänzen, aber halt nicht immer alle gleichzeitig.
Hat das auch was mit dem Ego zu tun?
Und diese Band ist angetreten, unsere sechs Egos zu killen.
Keine Ego-Statement.
Punkt.
Nein, ohne also es geht uns da einfach nicht.
Aber ich kann mir das schon relativ schwierig manchmal noch vorstellen. Vor allem, wenn man eben so viele Leute, die da so aktiv mitarbeiten und auch so viele individuelle Meinungen vielleicht dazu haben, dass vielleicht auch das Arbeiten an den Songs, allein was zum Beispiel Texte angeht oder bestimmte Stellen vielleicht
wir
schwierig
haben
ist.
Die Aufgabenbereiche recht gut aufgeteilt.
Okay.
Also es hat so jeder ein bisschen sein Ding. Also es gibt schon Punkte und Tage, wo dann alle ein bisschen mitarbeiten, aber es hat so jeder seine Spezialitäten, Stärken, wo man mehr einfließen lässt.
Vorher so wie der Janik halt zum Beispiel einfach Boss spielt.
Genau, weil, ja.
Oder sie würden Drinks ja bringen.
Beim Bier trinken sind meistens immer alle vollständig komisch.
Also da so ein Zufall.
Das sind deine Gesamtproben.
Das ist auch, da gibt es kein Ego-Problem mehr. Also da ziehen wir alle an einen Strang, würde ich sagen.
Aber was du anspielst, so generell, natürlich ist es jedes Mal wieder eine Challenge, dass man möglichst viele Ideen der individuellen Charaktere und möglichst viel Kreativität in einen Song reinholt und den Song aber nicht überlohnt. Aber an dem muss man jeden Tag arbeiten. Das ist nicht so, dass man sagt, ah, jetzt habe ich es, jetzt passt es. Wir machen, wie gesagt, jetzt das nächste Album und ich freue mich sehr auf das Machen. Wir haben da viel gelernt und machen jetzt viel auch wieder anders, wie bei dem Album, was heute rauskommt. So.
Aber du hast gesagt, ihr habt ja als Trio angefangen. Wie sind dann die anderen dazugekommen?
Ja, das mit dem Trio war so ein Ding von, okay, es ist ein Blues und es geht eigentlich eh nur um die Gitarren. Und je poppiger die Songs irgendwie geworden sind oder je mehr die Jams zu Songs geworden sind, desto wichtiger war es, das auszufüllen. Damals unser Keyboarder, der Xaver Nahler, der jetzt zum Beispiel beim Bibitzer spielt, den habe ich an der Uni kennengelernt und ich weiß noch genau, wir waren im Loop und ich habe ihm einen Song vorgesungen von uns damals zu dritt. Das war so eine Klavierballade dazwischen. Und das ist eh schon als Live-Version auf Spotify. Und ich habe ihm das vorgesungen und er hat gemeint, wow, ja, voll geil, ich mag dabei sein. Und dann ist einmal um die Orgeln gegangen und um diese Sachen. Und Gitarren, wie gesagt, sind immer Zwang. Das heißt, der Lolli ist an der Gitarre gleich mal zur Unterstützung dazugekommen.
Das hat nicht lang gedauert.
Und dann war tatsächlich dieser Schritt zum sechsten Bandmitglied, hat ein bisschen länger gedauert, aber da geht es ein bisschen. Da geht es darum, dass man einen Joker hat. Ich kann viele Sachen auch auf der Gitarre spielen, Aber es geht, wie gesagt, um den Song, es geht ums Gesamtkonzept und es geht um die Show. Und der David unterstützt mich und die Band genau da, wo man es braucht, damit es nicht ungesund wird. Mhm. Damit ich nicht immer nur im roten Bereich bin. Und ich sehe die BandkollegInnen wie meine persönlichen Engel, die Gott sei Dank schon zu Lebzeiten mit mir wandern. Und der David ist einer davon, der mir immer wieder hilft auf der Bühne, wenn bei mir die Gläsen schon rot ist. Und ich keine Luft mehr kriege einfach, weil unsere Shows sind sehr energetisch und dauern mittlerweile auch 2 Stunden oder so. Und es ist schon ein Kraftakt. Und da kann man jede Hilfe gebrauchen. Und deswegen sind wir 6 Leute.
Du hast dich selber bezeichnet als den Schutzpatron der Naturgewalten mit seinen 5 apokalyptischen Reitern.
Ich glaube, das hat tatsächlich gar nie der Flex über sich selbst gesagt.
Nein.
Es
gibt
das aber ein paar Mal gelesen bei der Recherche.
Ja, das stimmt schon, aber das haben wir eigentlich, das hat jemand über uns gesagt und das haben wir dann übernommen. Und zwar ist das so, dass der Lolli hat bei sich daheim eine Mühle und er und einige Freunde veranstalten jedes Jahr, jetzt die letzten 7 Jahre, 8 Jahre,
ja,
ein kleines Festival. 100, 110 Leute, es spielen extrem coole Bands und da hat es jetzt über die letzten 5, 6 Jahre sich entwickelt, dass es einen Moderator gegeben hat. Das war der Sigi oder ist der Sigi.
Freund von meiner Mom, die genau. Im Übrigen dort wohnt und praktisch die Bude.
Ich wollte gerade fragen, ich so, hallo, ja.
Ein extrem lustiger Typ und der hat die originellsten Ansagen immer gemacht. Und dem hat man eigentlich kaum Vorgaben gegeben, sondern einfach nur, was die Band für ein Genre, also was sie spielen, wie die Bandmitglieder heißen. Und am Anfang für jeder Band hat er im Prinzip eine Vorstellung gemacht und es ist dann so weit gekommen, dass jeder einzelne Musiker von ihm einen Spitznamen gekriegt hat und die Band eine Zuschreibung bekommen hat. Und unsere Zuschreibung beim ersten Mal, wo wir da gespielt haben, da haben wir jetzt mittlerweile auch schon 3 oder 4 Mal gespielt, war im Prinzip St. Grinzinger, der Schutzpatron der Naturgewalten und die apokalyptischen Reiter. Wir sind vor dem Konzert, wir haben so lachen müssen, es war echt gut. Das haben wir dann ein bisschen, ich glaube, das haben wir dann ein Jahr lang übernommen und ein bisschen aktiver gestaltet, auch den ganzen Pressetexten eingefügt, vor dem sind wir jetzt mittlerweile wieder weg. Es passt einfach nicht mehr so zu uns. Aber es ist durch das, dass die alten Pressetexte zum Teil noch ein bisschen im Umlauf sind, immer noch taucht es manchmal noch auf. Und das ist so der Grund. Aber es war nie eine Selbstbezeichnung.
Das klingt wie ein Titel aus der Bibel.
Ja, aber doch auch sehr bezeichnend.
Ja, stimmt. Sehr witzig.
Ihr seid jetzt schon ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Wie ist denn das? Könnt ihr von der Musik leben?
Schön wär's.
Von der Musik schon, von der Band nicht.
Das
noch nicht.
Voll. Das ist ein Herzensprojekt, St. Grinzinger, wo wir alle hoffen, dass wir irgendwann davon leben können, aber es machen alle noch andere Sachen daneben. Deshalb ist es auch so schwierig, zum Termine zu sechst finden. Wenn wir wirklich nur von dem Projekt leben könnten, dann hätten wir ja den ganzen Tag Zeit zum Proben.
Fair. Boah, wie gut, dass wir dann wären.
Das wäre tatsächlich unser größter Wunsch. Wir wollen mit der Musik nicht Geld verdienen, damit wir
Autokaufen können.
Eigentlich
haben unser Porsche.
Wir haben die Band tatsächlich mal gegründet, weil wir gesagt haben, der Lolli braucht einen pinken Porsche.
Nein!
Zu der pinken Hello Kitty
Gitarre. Das war Silvester unser Versprechen, das wir sie gegeben haben, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen das nächste Jahr 100% in diese Band stecken. Und dafür kriegst du einen pinken Porsche, Lolli. Und er hat gesagt, passt. Und seitdem sind wir halt 100% committed. Aber das ist sie bisher noch nicht ausgegangen.
Gerade so nicht.
Starten wir jetzt einfach ein Crowdfunding hier für Lollis pinken Porsche.
Ja, voll. Jedes Album, alles was ihr an Merch kauft, kommt an guten Zweck.
Ich würde den Porsche mit der Band teilen.
Ja, du bist so zwei Sitze, oder wie? Du und deine Gitarre.
Das Kuscheln, das schaffen wir schon.
Aber das heißt, ihr habt sonst so richtige Alltagsjobs? Oder?
Ja, schon.
Ja. Manche sind am Studieren und am Arbeiten, so parallel. Und dann ist halt schon Bandstudium und Arbeit.
Das heißt 9-to-5-Job und ab 5 dann in die Probe?
Naja, das wäre eigentlich ja fast nur ideal, wenn es so wäre. Aber das Problem ist, dass ich zum Beispiel am Vormittag auf der Uni bin und am Abend in der Arbeit bin und die anderen halt oft am Abend dann frei haben und dafür aber am Vormittag oder halt dazwischen eingespannt sind. Also es überlappt sich ehrlicherweise ziemlich blöd zum Teil. Aber für die Gigs haben wir es bis jetzt eigentlich immer noch geschafft, dass das ja ausgeht. Und wie gesagt, auch dazwischen muss man halt immer schauen, wie man irgendwie umschlichten kann. Und
ja. Ja, es geht um, wie gesagt, Priorities. Und ich als Bandleader habe tatsächlich das auch beruflich gerade als Priority Number One und mache eigentlich keinen 9-to-5-Job oder irgendwas. Wenn mal Gigs am Wochenende reinkommen, ich mache zum Beispiel gern Tontechnik, bin da FOH zum Beispiel, also bei Martin, das ist ein sehr toller Popsänger, auch gerade sehr aufstrebend, die Tour ist gerade zu Ende. Da mache ich FOH und bei Wanda war ich Backliner, das heißt Gitarrentechniker und mache das auch immer noch gern für andere Projekte in ganz Österreich, um halt manchmal ein bisschen was dazu zu verdienen. Sonst schaut man halt in so einer Phase, in der wir gerade sind, dass man einfach jede Gast, die reinkommt, sofort wieder reinvestiert und sie halt Merch kauft oder so. Das ist gerade viel wichtiger, weil wenn es mal rennt, dann rennt es für alle. Das ist so ein bisschen das Motto. Wir haben, wie gesagt, die Egos müssen für so ein Projekt mal grundsätzlich sterben. Und damit auch dieser Gedanke von, ich muss unbedingt so und so viel Geld verdienen, weil ich gern das und das mache. Es geht eigentlich immer nur darum, dass wir mit dem Geld, das wir reinbekommen, Kreativität und Projekte verwirklichen können, die das uns vorschwebt. Und für das braucht man oft weniger Geld, als man glaubt. Weil wenn uns haben so viele Menschen schon geholfen beim Aufnehmen von diesem Album, beim Mischen von der Stadthalle zum Beispiel,
vom Live-Album.
Vom Live-Album, ja. Wir haben da wirklich immer ein riesen Entgegenkommen von allen Beteiligten gekriegt. Und so funktioniert das eigentlich immer, dass man sagt, das Projekt macht uns allen Spaß, auch hoffentlich den Leuten, die mit uns arbeiten. Und dann ist es auch möglich, Sachen zu verwirklichen, die vielleicht finanziell komplett out of reach sind, aber in dem Moment einfach passieren müssen. Und so versuchen wir das Projekt zu sehen, auch mit dem, was reinkommt und rausgehen muss. Die Investitionen müssen getroffen werden.
Prioritäten gesetzt.
Die Priorities sind alle gesetzt und wenn es mal rennt, dann rennt es für alle und dann ist es auch vollkommen egal. Dann werden wir uns nicht wegen 200 Euro irgendwann nochmal Gedanken machen, die jetzt vielleicht für uns nur viel Geld sind.
Und ich glaube, dazu gibt es auch noch zu sagen, wir spielen auch alle in verschiedenen Projekten und leben zum Teil auch davon. Also wir haben teilweise oder alle irgendwie in irgendeiner Form dann noch andere Standbeine auch. Also sie, Jakob und ich unterrichten einen Musikcrew, aber wir sind auch alle Musikerinnen und Musiker, auch außerhalb von der Band und können davon eigentlich auch finanziell zwar uns einiges mitnehmen, aber oder vielleicht auch nicht einiges, aber zumindest etwas. Und auch aber gleichzeitig dadurch nochmal zu dem vorher auch irgendwie in Rollen schlüpfen. Also wir sind sehr gewohnt, in verschiedenen Genres und in verschiedenen Bands verschiedene Rollen einzunehmen. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass es irgendwie ausgeht, dass man eben zu sechst in einer Band sich nicht die ganze Zeit gegenseitig drüber fährt irgendwie.
2021 habt ihr, soweit ich weiß, eure Debüt-EP rausgebracht. Hast du eine Feier? Gut recherchiert. 2021, gut, das ist 4 Jahre her. Was ist das Ärgste, was sich seitdem verändert hat?
Für mich ist es die Kommunikation in der Band und das bedingungslose Commitment von allen. Damals war es schon so, dass das halt ein Projekt war, das alle gern gemacht haben. Das meiste an dieser EP habe ich gemischt und gemacht und geschnitten. Bei Dama war es schon ein bisschen mehr die Band. Und seit wir jetzt heute dieses Album rausbringen, haben wir uns zu 100% gefunden und es sind alle zu 100% dabei. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also das Mindset dahinter. Die Energie, wie wichtig uns das ist, was wir da machen und der Rock'n'Roll geworden ist, das hat sich am meisten geändert. Für mich.
Wie ist das bei euch?
Die Bandbesetzung.
Ja, da war ich noch gar nicht dabei. Ja,
genau. Bei der ersten EP sind tatsächlich nur 50% von der jetzigen Band dabei gewesen. Ab der zweiten EP war dann ich auch dabei und ab dem Album ist jetzt die Hanna auch dabei.
Genau. Ja. Und ist eine blöde Frage, aber werdet ihr auf der Straße erkannt?
Wir sind
selten. Bassist.
Aber mit dem Bucky-Bauch.
Aber es passieren schon lustige Geschichten, muss man sagen. Also da in Steyr neulich, wir haben in Steyr eine Geburtstagsparty gespielt und wir sind schon vorgefahren gewesen, Lolli, gell? Aber der Rest ist, glaube ich, dann irgendwie nur zu Fuß durch Steyr gegangen und dann ist einer irgendwie nachgeschrieben, hey, das sind Grinzinger.
Echt? Na schon, ja.
Die durften dann auch zur Geburtstagsparty kommen.
Zur geschlossenen Gesellschaft.
So. Also, reden wir über das neue Album. Überall und immer. Seit heute zu hören. Und ich habe mich da durchgehört. Dankenswerterweise habt ihr mir ein Album zukommen lassen. Ich habe eine Theorie. Also ich weiß, ein Album ist, was weiß ich, das kann jeder unterschiedlich interpretieren. Ich habe aber eine Interpretation und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Also, für mich geht es in dem ganzen Album um eine abartig toxische, aber auch irgendwie richtig so bittersweet Beziehung. Zuerst startet also das Album ja mit Bei dir und dann spielen wir. Da geht es für mich so um die große Liebe. Da habe ich so ein Bild im Kopf, dass er dann fremd geht. Das ist eher im Sinne von spielen wir. Dann bei Gutsein, der nächsten Nummer am Album, da setzt der Herzschmerz ein. Mit auch muss der Wurscht sein. Dann bei Wurscht, nächster Song, da geht es für mich eher um diese... Oh, ihr grinst mich alle so an, ich war Angst.
Das ist extrem geil.
Warte, bitte weiter.
Das ist ja so, es ist überrichtig.
Wir sagen einfach ja.
Ich hab da voll reingehört.
Bei uns gibt es für sowas ein Mitarbeitsplus.
Das wird vergeben, wenn sie wer...
Schreibe ich mir aber in meiner E-Mail-Signatur, gell? Ja. Dann nächster Song, Wurscht. Da geht es eben um dieses Leugnen vor sich selbst, vor ihm, der fremdgegangen ist. Sie zieht dabei weiter. Dann sind wir bei Achterl. Da sucht er die Ablenkung. Das? Doch nicht.
Das ist so gut.
Das ist super.
Dann sind wir beim Induktionsherz. Da kommt er drauf, dass die Ablenkung nichts bringt. Eben, er verbrennt sich. Dann Bilderbuchkavalier, da will er zurück. Ich zitiere, es gibt keinen Grund, warum es nicht geht. Dann bahnt sich diese Beziehung irgendwie wieder an. Das ist bei Mehr ist mehr für mich. Da kommen so die alten Gefühle hoch mit Nimm ihn nochmal zurück. Ne?
Ja, schön gesagt.
Also, dann die Freunde von diesem Typen kriegen das mit. Wollen ihm abraten, das sind die quälenden Seelen. Quasi geht's alles scheißen, wie es also ist, ne? Und dann bei Überall und Immer, bei der Titelnummer, da wird die Liebe dann endgültig begraben. Die Beziehung ist vorbei.
Boah, das ist so auscheckt.
In 100 Jahren, wenn die Musikstudierenden über St. Grinzinger lernen und das zu einer Abschlussprüfung an der Schularbeit, whatever kommt, dass genau das diese Interpretation ist, die sie lernen müssen. So die Definition von überall und immer.
Das ist
super.
Ich mit dem Bett gelegen da einfach, aber das durchgehen und na warte mal. Das haben wir alle schon irgendwo durchgehabt.
Ja, ich finde, das ist die beste Interpretation, die es bisher zu dem Album gegeben hat und das sollte man, glaube ich, so stehen lassen. Ich will das eigentlich nicht mehr zerstören oder nicht mehr abändern. Ich finde es voll schön.
Aber gibt's wirklich einen Grund für genau die Songs in genau der Reihenfolge?
Ja, yeah. Es gibt immer einen Grund.
Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Also für mich ist der Grund jetzt gerade eingetreten.
Dass die Leute drüber nachdenken, oder was?
Dass du drüber nachgedacht hast und dass dass du dir da eine Welt bauen hast, Kina, aus den Songs und aus dem Album. Und das mag ich eigentlich nehmt anderen wegnehmen. Aber du hast uns auf jeden Fall sehr glücklich gemacht mit deiner Interpretation. Danke dir.
So gerne.
Ich glaube, du hast mehr nachgedacht über die Lieder und die Reihenfolge als ich bis jetzt. Ich werde mir das jetzt mal durchhorchen und so genau mal eine eigene Geschichte zusammenspinnen.
Das Album ist nicht mehr so, wie es war.
Aber ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dem Arrangement der Songs und der Reihenfolge verbracht. Ich habe das Album, wie viele Songs schon fertig waren, immer wieder durchgehört und mir wirklich vorgestellt, wie wäre es, wenn ich es noch nicht kenne. Und im Zentrum ist für uns immer gestanden, dass es ein ähnlich energetisches Erlebnis sein soll wie ein Live-Konzert. Weil warum hört man sich sonst nur ein Album an?
Ja.
Es ist wirklich schon sehr viel verlangt, 35 Minuten oder 40, ich weiß nicht mehr, wie lange es dauert, mal aufmerksam zuzuhören. Und in dem Fall ist die Belohnung eben das, dass man ein bisschen ein größeres Musikstück draus machen kann, draus sich selbst erschaffen kann. Mir ist es um die Energie gegangen. Die Interpretation mag ich gern jedem ein bisschen selbst überlassen. Zumindest allen, die es schaffen, dieses Album mal von vorn bis hinten durchzuhören.
Ja, aber es sollte nicht schwer sein. Ich finde es großartig. Also ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Eben weil, wie du sagst, weil auch so viel Energie in den Nummern sind, aber auch in den, wo man denkt, okay gut, Text eher Richtung Herzschmerz, eher Richtung eben dieses Bittersüße. Und dann trotzdem aber mit so einer Energie reinzugehen, finde ich cool. Fand ich sehr, sehr geil.
Ja, das ist ja der Blues an sich, ist nicht nur Herzschmerz, sondern es ist der Ausweg vom Herzschmerz. Es ist das, ich singe jetzt dann Blues, damit es mir besser geht. Und das ist die Essenz, die eigentlich in jedem St. Grinzinger Song drinnen sein sollte. Das ist nicht, ich bin so traurig, weil ich wurde verlassen oder es gibt eine unglückliche Liebe oder irgendwas, sondern die Essenz des Songs wird immer die Hoffnung sein, dass es weitergeht und dass man aus dem wieder rausfindet, mit Hilfe von Freunden, mit Hilfe von Liebe und mit Hilfe von Musik. Das ist einfach die Band.
Wie ist denn das bei euch? Wer hat die Ideen zu den Alben und Songs und wer schreibt die Texte?
Bisher ich immer mehr im Kollektiv. Mhm. Wir wollen uns gern weiterentwickeln und alle Bandmitglieder fangen jetzt schon langsam an, dass eigene Songs schreiben, immer wieder nur viel mehr Riffs bringen wie am Anfang. Und es soll, wie gesagt, ein Ort sein, an dem man seine Kreativität ausbauen kann, mit Hilfe von unseren Freunden und unserem Kollektiv. Dabei soll es aber nicht heißen, ich schreibe alle Songs, sondern die Songs sind ein Vehikel dorthin, wo wir hinwollen. Und ein Vehikel, um dort Kreativität reinzustecken. Deshalb sollten die Songs, wenn es ich schreibe zum Beispiel, auch möglichst simpel gehalten sein noch.
Okay.
Wenn ich eine Demo mache, schaue ich, dass ich nicht zu viel Gitarren reinmache, weil ich dann allen anderen den Platz wegnehme. Und umgekehrt, wenn ich von Bandkollegen einen Text bekomme, den wir vielleicht mal ausarbeiten sollten oder einen schon fast fertigen Song, kann ich mit meiner Erfahrung auch immer ein bisschen partizipieren und helfen, den Song greifbarer vielleicht zu machen. und von Unkraut ein bisschen zu befreien.
Also echte Teamarbeit,
Gedanken,
ne?
Genau, Gedankenunkraut, das manchmal beim Songwriting entsteht, weil man glaubt, man muss denken und zu wenig fühlt dabei. Und so versuchen wir von, ich schreibe die Songs, spiele sie mit der Gitarre der Band vor und jeder sucht sich seinen Part zu einem vielleicht Beatles-ähnlichen Songwriting-Prozess finden, wo sie vielleicht ein Kern rausbildet, immer bei einem Song, aber in einer Probe Sachen entstehen können und ein kreativer Prozess entstehen kann, weil alle Beteiligten an den Song denken und nicht an einer Gitarrenstimme, an einer Bassstimme oder irgendwas, sondern sagen, okay, das funktioniert offensichtlich mit Akustikgitarre eh schon, machen wir es cooler und nicht stressiger. Und ich finde, dass mittlerweile alle in unserer Band eine Attitude haben und ein Selbstbewusstsein, dass es voll okay ist, wenn man mal den einen Sound spielt und dann vielleicht die drei Töne. Aber die drei Töne sagen manchmal einfach viel mehr aus wie 8 Takte herumgedudel. Mhm. Und dieses Bewusstsein, das ist für mich Songwriting. Und das, wenn wir in der Band etablieren und etablieren auch gerade. Wir haben im April unseren ersten Song wirklich, wo alle gemeinsam geschrieben haben und wo auch alle 100% Komponisten
sind. Diesen April erst.
Diesen April, ja. Und seitdem wird es immer mehr. Natürlich hat man davor auch Songs, wo mehr oder weniger von mir kommt und mehr oder weniger von der Band, bis er gekommen ist. Mhm. So wie es jetzt ist, kann es weitergehen. Es gibt Songs, wo sehr viel ich schon in einer Demo vorgefertigt habe, weil es mir einen guten Überblick verschafft über einen Song, wenn ich einfach die Spuren übereinander sehe, merke, okay, so könnte der Ablauf sein, so bleibt es spannend. Und andererseits haben wir einfach sehr oft Proben, wo am Anfang mal nur gejammt wird, nur zum Reinkommen, zum Reinspüren, damit wir wieder wissen, wer wir sind und wo wir sind. Mhm. Und da entstehen auch richtig coole Sachen. Und die sollte man nicht verwelken lassen. So.
Aber ich meine, das ist jetzt euer erstes Album, abgesehen vom Live-Album aus der Stadthalle. Das ist ja auch erst im Sommer rausgekommen, im Juli. Du hast vorher schon angeteased, quasi, es ist schon, also es kommt schon bald das nächste Album oder das ist bald in Arbeit. Wie fühlt man sich, wenn man gerade gemeinsam das erste Album rausgebracht hat? Denkt man dann schon direkt ans nächste oder denkt man sich, okay, gut, jetzt machen wir mal ein bisschen.
Ich glaube, wir denken schon viel länger ans nächste, oder? Und haben fast vergessen, dass das Album noch nicht heraus ist, weil wir uns schon jetzt relativ viel damit beschäftigt haben und das irgendwie schon so, also auch alles live spielen und so.
Wir haben noch nicht so die große Bekanntheit, deshalb haben wir beim ersten Album versucht, mit viel Singles zu arbeiten. Mhm. Das Album selbst ist schon länger fertig und seitdem arbeiten wir an neuen Songs und wir haben über 20 neue Songs, so Demos, die halt mal ausgearbeitet werden und wir haben jetzt einen neuen Modus gefunden, wo wir gesagt haben, wir machen unsere Deadline, bis dorthin machen wir immer 5 Songs von bereits fertigen, die aufgenommen werden.
Aber arg organisiert, bitte.
Funktioniert es nicht.
Es geht wirklich sonst nicht. Also wir haben im Sommer mal ein längeres Gespräch gehabt, wie wir eigentlich mit dem jetzt umgehen, dass wir mit den Proben von dem Album beschäftigt sind, während ich eigentlich schon so viele neue Sachen machen will und die Band ständig neue Sachen schreibt, wenn wir uns zum Proben treffen. Mhm. Man muss, also die Idee selbst, der Songfunke selbst ist eben nur ein Funke und ein Feuer draus zu machen und auch wirklich einen Song, der dann auf Spotify anhörbar ist, das ist halt Arbeit. Das ist wirklich konstante Arbeit. Schöne Arbeit, aber es ist Arbeit. Es dauert. Und vor dem habe ich gerade einen großen Respekt. Also ich fahre heute nur nach Oberösterreich und wir setzen das Drum ab für die nächsten Aufnahmen. Für die nächsten 6 Songs jetzt in dem Fall. Ich freue mich schon extrem drauf, weil wir haben es eben auch schon geprobt. Mhm. Und es ist wieder ein neuer Schritt. Aber es hört auch nie auf, weil wenn jetzt diese Sachen fertig sind, solange wir leben, wollen wir ja Musik machen. Und solange wir leben, wollen wir Songs schreiben, weil man sie in dem am besten ausdrücken kann und weil mir persönlich eigentlich nichts auf der Welt so viel Freude bereitet, wie aus dem Nichts was zu erschaffen, wo man sich dann reinhört und sich denkt, boah, der Text, der hat für mich 3 verschiedene Bedeutungen, das taugt mir einfach, weil diesen Songs teilweise eine gewisse Genialität innewohnen, die nicht einmal ich begreifen kann. Mhm. Als vielleicht Medium, das spürt, was das Universum so ein bisschen vorgibt. Das klingt ein bisschen extrem esoterisch, aber manchmal fühlt es sich so an, weil die coolsten Sachen, wo du am Anfang nicht weißt, was für einen Sinn ergibt, droppst du halt einfach mal oder singst einfach mal drüber, lass das mal sickern und wenn du drüber nachdenkst, wird auf einmal klar, dass dir da irgendwas eingeflüstert wurde. So.
Okay.
Und dass es dann wirklich Sinn ergibt. Das macht es dann oft, voll, das macht es dann oft erst fertig, den Song. Ja, aber voll, wir waren beim Album und wieder.
Um auf deine Frage zurückzukommen.
Wir haben sie
alle ein bisschen daran erinnern müssen, dass ja Hide Releases.
Ja, voll.
Tatsächlich vom Album. So, das ist im ganzen Sommer über, sind irgendwie die Singles gekommen und so. Und das ist, weiß nicht, wenn so viel los ist, es verliert sich alles so ein bisschen. Und dass halt jetzt tatsächlich das Album kommt, war es ein bisschen aus dem Blickfeld. Ehrlicherweise.
Ich habe mich auch voll gefreut, wie ich da jetzt hergekommen bin und wie sie vor der Tür getroffen haben, ist der Flex gleich hergekommen und hat mich halt begrüßt und gesagt, hey, happy Album Release. Und ich war so, ah ja, warte mal.
Welches Album?
Nein, natürlich habe ich es am Schirm gehabt und habe mich auch voll gefreut auf den Tag und freue mich auch voll auf nächste Woche, weil wir da noch Album Release schon haben und ich glaube, da uns einfach auch nochmal das nochmal sehr, sehr klar nochmal wird, dass es das jetzt wirklich da ist und dass wir das jetzt feiern und mit den ganzen Leuten feiern können, die da sind. Ich glaube, oder was zumindest für mich irgendwie so der aufregendste Moment irgendwie in dem ganzen Prozess war dann tatsächlich, wie die erste Testpressung da war. Also das hat sich für mich persönlich mehr wie Release angefühlt, als wie jetzt heute, weil da das Baby irgendwie da war oder wie dann die CDs und Platten mit dem richtigen Cover und so geliefert worden sind. Und wenn man das dann in der Hand haltet, was man irgendwie die ganze Zeit gemacht hat, wo man wegen aller Kleinigkeiten nur herumgeschrieben hat und umgeändert hat, den Moment werde ich sicher nie vergessen. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Und das war für mich mehr Release als heute vom Gefühl.
Ja, genau. Urschön, ja. Wenn Babys per Post geliefert werden.
Ja, nur dazu auch, ich weiß nicht so schreien. Wobei, das stimmt. Nice try.
Anna, du hast es gerade angesprochen. Ihr habt nächste Woche am 30.10. Release-Show im Chelsea in Wien. Kurz danach, knapp einen Monat später, am 29. November, spielst du dann in Rosenheim. Ihr wart aber auch schon Wandersupport 2024.
Oh yes. Ja.
Jetzt Frage, wenn ihr euch entscheiden müsstet, lieber ein kleines Konzert, wo ihr der Main Act seid, oder ein Konzert à la Stadthalle und dafür Support Act?
Ja, schon Chelsea.
Okay. Stadthalle ist ein bisschen gemein.
Ja,
das ist halt so, das ist die absolute Superlative. Aber im Endeffekt ist es auch wie bei anderen Sachen. Es ist natürlich cool, wenn man dabei sein kann und das erleben darf, aber das, was wirklich was zählt, ist, wenn man es halt, was man selber zusammenbringt. Wenn die Leute wegen dir kommen, ist das halt einfach aber eine komplett andere Ausgangssituation wie irgendwo Mitschwimmer.
Aber ist es dann nicht noch geiler, wenn man weiß, okay, gut, die Leute kommen jetzt nicht
nur explizit wegen mir. Aber die hören mich vielleicht gerade das erste, zweite Mal und die gehen jetzt schon so ab und...
Das ist eigentlich die Mindestanforderung.
ich war schon auf Konzerten, ich mir gedacht, bist du deppert.
Ja, aber das habe ich ja als Verantwortung, wenn ich Support Act zum Beispiel in der Stadthalle sein darf, dann ist ja die Hauptaufgabe ein bisschen die Menschen schon mal warm zu spielen und anzuheizen und ein bisschen halt einen Raum zu eröffnen, dass es jetzt okay ist, sie zu bewegen, so aufwärmen eben. Aber es kommt halt danach ein zweistündiger, mördergeiler Act, der natürlich die Vorband, egal wie sehr sie die bemüht, halt aus den Gedanken bläst.
Ich meine, unser Glück ist schon ein bisschen, dass wir so, wenn wir zusammen spielen, untereinander so ein bisschen einen Größenwahnsinn haben, für den Moment quasi, dass uns das eigentlich vollkommen wurscht ist in dem Moment und wir trotzdem auch so ein bisschen den Anspruch haben, dass die Leute uns nicht als Vorband sehen.
Okay, und ich finde, Entschuldigung.
Sorry.
Ich finde, die zwei Dinge bedingen sie ja eigentlich auch. Also natürlich ist es, wie der Lolli schon gesagt hat, es ist, macht schon einen Unterschied, ob die Leute jetzt wegen uns hergekommen sind und das natürlich auch ganz was anderes irgendwie uns nochmal dann auch sorgt, weil es natürlich irgendwie auch spiegelt, okay, was hat man gerade für eine Reichweite, wie viele Leute sprechen wir wirklich an, wie feiern sie die, was feiern die so irgendwie. Aber wie kann man die Leute dann auch irgendwie generieren oder halt irgendwie zu St. Grinzinger Besucher, Besucherinnen machen, das funktioniert halt schon über diese Vorbandrolle, finde ich gar nicht so schlecht, weil da hat man halt irgendwie diese halbe Stunde, wo man gleich mal alles rausholen kann und irgendwie alles geben kann, was in dem Moment halt geht. Und ich finde, da haben wir sie beste Mühe gegeben und hat eigentlich, finde ich, auch recht gut funktioniert. Zumindest haben wir alle miteinander den mega Spaß gehabt dabei. Und es gibt tatsächlich Leute, die was uns halt einfach bei diesen Vorbandgeschichten von Wanda das erste Mal gehört haben und jetzt zu Konzerte kommen und dann auch irgendwie überrascht sind, weil sie halt eine Stunde davor da waren und unbedingt noch Karten erwischen wollten. Und dabei war es aber halt nicht einmal ausverkauft bei uns. Aber die haben sich halt gedacht, nee, wir waren ja Vorband und das hat halt irgendwie so gewirkt, wie wenn wir voll bekannt sind, da müssen sie extra schnell herkommen. Das ist natürlich schon auch cool dann irgendwie, wenn sowas funktioniert. Und ja, darum glaube ich, es ist so ein Abwägen. Es ist cool, die Vorband sein zu dürfen, gerade für so große Acts. Und ich glaube, da sind wir alle extrem dankbar und haben das voll geschätzt. Und gleichzeitig freuen wir uns ja auch, wenn wir vielleicht unsere erste Tour mal spielen und die ganzen Leute dann für uns herkommen.
Genau, und es hat auch alles eben so Zeit. Also wichtig ist, für uns war die Tour mit Wanda zur besten Zeit, wo es gekommen hat, China. Weil wir so viel Erfahrung sammeln haben können, weil wir genau vorgesetzt gekriegt haben, was man erreichen kann, wenn man wirklich geile Band ist und wie sie das anfühlen könnte. Und für uns einfach die ultra-mega-Motivation war, dass das jetzt ernst genommen wird, zu 100%. Genau das haben wir damals gebraucht. Jetzt haben wir das Chelsea und ich persönlich brauche jetzt ein Konzert, wo wir 2 Stunden fast jeden Song von uns spielen und das zelebrieren, was wir bisher geschafft haben. Wenn wir jetzt im Dezember nochmal Stadthalle spielen würden oder dürften, war das natürlich extrem geil. Für mich persönlich ist aber jetzt ist das Support-Spielen, lernt man extrem viel als Band. Aber die Lektion haben wir eigentlich jetzt, so gut es geht, glaube ich, erfahren.
Und was habt ihr so vom Wander gelernt?
Wichtig ist, also die wichtigsten Sachen, die wir gelernt haben, war für uns mal problemlose Kompetenz, weil einfach diese Logistik, die hauptsächlich der Lolli übernommen hat, aber dieses, warte, wie viel hast du gesagt, 12.000 Kilometer fahren?
12.000 Kilometer für 12 Shows.
Bist du deppert?
Das muss man halt Kilometer pro Show. Man muss halt einfach schaffen, dass...
Gut gerechnet.
Super, Janik. Toll, Janik.
Ich habe nur 4 Seiten, okay? Ja, aber das ist schon, wenn man sich das so denkt, dass man im Prinzip für, was haben wir gespielt? 25 Minuten, eine halbe Stunde, für eine halbe Stunde Konzert 1.000 Kilometer fahrt. mit dem ganzen Equipment. Und das, also, das ist schon extrem weit.
Genau.
Und so hat man halt voll die...
Commitment lernt man, wir haben...
Und vor allem Effizienz.
Effizienz, ja.
Extrem schnelles Auf- und Abbauen, weil das ist eigentlich so auch für den Main Act und für die Crew vom Main Act das Wertvollste, wenn man nicht irgendwie dann noch eine halbe Stunde auf der Bühne rumblödelt, weil das geht einfach nicht, sondern einfach in 2 Minuten mit dem ganzen Scheiß unten ist. Ja. Also so, man wird richtig effizient, man wird richtig schnell und man schafft es auch zum, ohne Soundcheck zum auf so großen Bühnen zum Spielen. Weil ich sage, das Team von der Hauptband, das war jetzt diesmal so cool, dass sie auch uns unterstützt haben. Das war einfach so gut, dass wir nicht wirklich Soundcheck-bedürftig waren, weil es auch ganz oft nicht funktioniert hat, weil man halt mal im Stau gestanden ist oder irgendwie so.
Und weil man super Tontechniker dann gehabt.
Genau. Ja, und das sind schon Sachen, die lernen.
Der Robert Friedmann, der Frico, hat uns sehr oft ziemlich geholfen.
Da wird man entspannt für die nächsten eigenen Gigs. Also wir haben dann gemerkt, wo wir dann fertig waren mit dem mit auf Tour gehen, bei den kommenden Gigs, dass da war voll egal, wenn einmal irgendwie ein Soundcheck oder ein Tontechniker, wenn wir da nur 5 bis 10 Minuten gehabt haben, weil wir waren es dann einfach gewohnt. Das ist schon cool.
Und was ich als Frontman auch gelernt habe, ist ein bisschen auszuprobieren und halt, du hast eine halbe Stunde Zeit und dann muss sich einfach jeder, finde ich, wie gesagt, das war der Mindestanspruch, jeder bewegen und sich jeder auf den Main Act jetzt richtig 100% gefreien und da die Energien so zu bündeln, dass du sagst, okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde und da wird jetzt nicht lang erklärt, sondern wir lassen jetzt die Musik sprechen und wir geben euch jetzt einfach Energie und ihr gebt uns noch Möglichkeit Energie zurück und wir bauen uns da so einen kleinen Soundtornado auf. Das in einer halben Stunde schaffen, war halt eine Challenge. Für 2 Stunden Konzert ist das...
Hast mehr Freiraum
ist und das ganz anders. Und untereinander war es auch eben, Energiesparen war auf einmal extrem wichtig. Ich habe mal zu Ben gesagt, hey, ich bin da jetzt wirklich sehr damit beschäftigt, dass ich die Energie dann nachher habe, den Leuten mehr oder weniger in einer halben Stunde zu zeigen, wer wir sind. Ich kann mich zum Beispiel nicht mehr um Organisatorisches kümmern davor. Ich mag nicht alles gefragt werden. Hey, wie tun wir da und da, wenn es möglich ist, dass man das selber auscheckt. Das sind so eigentlich simple Sachen, die uns als Band extrem viel gebracht haben, einfach professionell arbeiten, was wir eh vorher schon gemacht haben, aber nicht in der Liga und nicht vor im Ende, also in der Stadthalle dann 15.000 Leute. Das war für mich, dieser Gig in der Stadthalle war wunderbar und es war extrem geil. Wir haben, finde ich, wirklich alles gegeben und der Mitschnitt, das Album ist auch großartig geworden, finde ich. Mir hat der Gig aber echt in die Knochen weh da. Es war, weil es so viel Energie gebraucht hat. Weil wir...
Also buchstäblich.
Ich habe noch nie 15.000 Leute vor mir gehabt und mir war das wichtig, dass wir zu den letzten Reihen vordringen. Es muss nicht jeder cool finden, aber ich will gehört werden und ich will, dass wer zumindest von Reißverschluss die Bridge mitkriegt oder so. Mhm. Dieses, das in Gedanken zu haben und hier zu stehen und eben in eine halbe Stunde zu komprimieren, das war für mich wie so, wie diese Astronauten, die Übung machen müssen und in der Zentrifuge drinnen
ganz
sind.
Genau.
Also so ein bisschen hat sich das angefühlt, eine Energiezentrifuge, die wunderschön ist und die uns alle, also...
Ist ja das Lampenfieber höher, weil der Druck größer ist? Oder seid ihr mittlerweile schon an dem Punkt, wo ihr sagt, es gibt kein Lampenfieber mehr?
Nein, ich glaube nicht, an den Punkt kommt nie.
Man kommt nie wirklich an den Punkt, aber auf eine gewisse Art und Weise wir haben halt 12 Shows vorgespielt mit Wanda und ganz am Anfang ist schon mal der Stress richtig arg eingefahren und dann setzt sie sich wieder so ein bisschen, dann kommt auf einmal so eine Show wie, also nicht Gmunden, wo 4.500 Leute sind und es ist wieder so ein bisschen uff. Heute merke ich schon wieder gescheit, dass ich gerade irgendwie das kribbelt und so. Aber bis zur Stadthalle hin war das dann einfach so eigentlich so sie haben uns jetzt so lange mitgenommen, es waren eigentlich nur 4 Shows geplant, es sind 13 draus geworden. Und jetzt sind wir da in der Stadthalle, es gibt einfach nichts mehr zum gestresst sein. Also, das wird jetzt einfach gemacht.
Ich habe es auch so witzig gefunden irgendwie, weil ich mir auch gedacht habe, also Stadthalle, ich meine, das ist so irgendwie das Ärgste in Österreich, was man halt irgendwie so spüren kann, oder für mich zumindest. Und habe es am Anfang halt gar nicht glauben können und habe mir auch nicht vorstellen können, wie ist das dann davor und wie nervös ist man und generell die Woche davor, Vorbereitungszeit und weiß ich nicht was. Und ich glaube, so normalerweise, ich hätte mir halt wahrscheinlich jeden Tag zum Klavier gesetzt und hätte stundenlang geübt und gewerkt und gemacht so irgendwie und da war es so anders und der Lolli und ich haben sie halt eine Woche davor jeden einzelnen Tag getroffen, haben stundenlang im Badezimmer verbracht, weil wir einfach 2,5 Meter große Kelche gebastelt haben aus Pappmaché, die wir dann nur gold lackiert haben.
Und die stehen jetzt wo?
Damit, na, die sind in der Stadthalle auf der Bühne gestanden als Bühnenbild quasi.
Und da,
jede andere Band in der ich glaube, jeder andere Band in der Größe oder keine Ahnung, wird sie halt irgendwie zum Proben treffen und Üben treffen und so irgendwie. Oder so habe ich mir es zumindest vorgestellt. Und wir haben sie halt getroffen zum Basteln. Und das hat aber für mich voll den Druck rausgenommen. Also ich habe das Genialste überhaupt im Nachhinein gefunden, dass man das gemacht hat. Man hat sie gesehen, man hat Zeit mit der Band verbracht, man hat natürlich irgendwie Gedanken ausgetauscht und irgendwas, aber halt nicht auf dem Stresslevel und dem Überlevel und scheiße, jetzt habe ich in der Probe wieder nur einen Fehler gespielt, sondern halt einfach im Gemeinsamsein. Und nur ganz kurz, ich wollte dazu sagen, ich finde, ich habe also bei der Tour von Wanda gelernt, was es heißt, professionelle Musikerin zu sein, glaube ich eigentlich, und was man dafür alles sich mitnehmen muss, vor, auf und nach der Bühne. So irgendwie.
Entschuldigung, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich habe gerade vom Lolli ein Foto von den Kelchen in die Hand bekommen. Bist du deppert? Wahnsinn. Wie lange habt ihr dran gebastelt?
Das hat schon echt lang gedauert. Ich glaube, wir haben ungefähr 40 Liter Kleister gebraucht. Und ja, also es war halt so ein riesen Luftballon, den wir aufgeblasen haben und dann der Decken aufgehängt haben und dann halt so lang geleistet haben, bis es eine gigantische Kugel war und die haben wir dann in der Mitte auseinandergeschnitten und haben halt diese 2 Halbscheine gehabt.
Ist das geil.
So Hosendraht, halt so 2 Beine. Wir haben sicher 20 Stunden versenkt oder 25.
Nein, ich glaube sogar fast mehr. Also ich glaube, es war eine Woche, eineinhalb. Mit vielen Nachtstunden. So, es gibt ein Zeitraffer-Video irgendwo, das wird man mal hervorkramen.
Und das hat für dich den Druck rausgekommen?
Ja, es ist absurd. Also wie gesagt, normalerweise bin ich ein Mensch, der sich da halt davor dann irgendwie gern zum Klavier sitzt und irgendwie nochmal ins Detail geht und Sachen übt und nochmal auswendig und nochmal so Gig-Simulator spielt. Also so nennen wir das immer. Genau, und das ist da irgendwie auch nicht gegangen, weil die Zeit haben wir auch nicht gehabt. Das war klar, okay, diese Dinge müssen jetzt fertig werden. Parallel muss man aber in die Arbeit gehen und muss irgendwie sonst noch was fertig machen. Und darum hat es die Zeit nicht gegeben zum Hinterfragen, ist das jetzt gescheit oder nicht, sondern es war halt einfach so. Und im Nachhinein finde ich, es war für mich zumindest genau das Richtige und ich bin super dankbar und happy, dass wir das so verrückt gelöst haben.
Das Motto für die Wiener Stadthalle war für uns, war ein Wille da ein Weg. Und es war einfach klar, dass wir das wollen, diese Kelche. Und deswegen ist das passiert.
Und es war geil.
Und zur Nervosität wollte ich nochmal sagen, mir hat die Nervosität am meisten genommen, dass der Ray oder der Marco uns angesagt haben. Und da wollte ich mich an der Stelle nochmal bedanken bei Manu, Ray und Marco, bei Wanda, dass sie uns spielen haben lassen. Weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist für so eine kleine, aufstrebende Band. Und von denen habe ich auch auf der Tour extrem viel gelernt und wir alle. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Einfach das, der Energieaustausch, der bei Wanda passiert, diese extreme, in dem Fall auch Naturgewalt, die halt Wander einfach sind. Und was einfach möglich ist, wenn man Rock'n'Roll macht, das war sehr inspirierend.
Und wer entscheidet das? Also wer entscheidet, wer da die Support-Band sein darf? Entscheidet das Wander in dem Fall? Oder?
In dem Fall war es Wander. Das ist immer verschieden. Für Support-Acts werden zum Beispiel von einer Booking-Agentur, die auch bei dieser Booking-Agentur sind, zugeteilt, weil man sie quasi gegenseitig dadurch
pusht.
In dem Fall hat, also ich war ja Gitarrentechniker bei Wanda und ich weiß noch genau, im Oktober, ich glaube, was war das, 22 oder so, haben wir im Kramladen gespielt. Und am Tag davor haben wir mit Wanda gespielt und ich habe es halt betreut und ich habe es halt eingeladen. Mhm. Und sie sind halt wirklich gekommen. Die Katha Vohl war auch dabei. Und
seine Managerin.
Genau, die.
Danke.
Die sie haben sich das einfach angehört. Und ich war extrem happy. Und sie haben anscheinend nicht vergessen, dass sie einen getaugt hat. Weil in dem Fall jetzt fast 3 Jahre später haben wir dann im Frühjahr eine Anfrage bekommen.
Wir haben das gar nicht gecheckt, dass die da sind bei dem Konzert. Und auf einmal ist der Marco Wander mit einem Tablett mit Schnaps auf der Bühne gestanden und hat an uns Schnaps verteilt. Und ich war so, what the fuck?
Da gibt es Schlimmeres.
Das war wirklich ein unglaublicher Abend für uns alle.
Wir haben heute gegen 12 gibt es bei uns immer 2 Live-Songs am Stück bei der Irene. Das ist das Mittags-Mini-Konzert und da haben wir euch heute gespielt und da hat sich eine Marie gemeldet und die hat geschrieben, coole Band, hört sich an wie Wanda. Was sagt ihr dazu?
Ich habe einfach sehr viel von Marco gelernt, intuitiv und durch das Zuhören. Wir machen beide Rock'n'Roll und Gitarrenmusik und von Marco habe ich vor allem gelernt, dass man, also wie man Texte so ins Mikro reinbringt, dass es möglicherweise auch verständlich ist.
Außer für
Janik, weil der ist Vorarlberger.
Und ich glaube, es hat 4 Jahre gedauert, bis ich endlich mal irgendwas verstanden habe.
Ich hätte immer geglaubt, das ist irgendeine andere Sprache, aber irgendwann sind wir draufgekommen, es ist eh Deutsch.
Aber oft nach 2 Jahren spielen wir eine Nummer und alle singen bei der Nummer im Refrain mit und dann gehen wir in einer Probe drauf, dass die Janik zero Idee hat, um was es eigentlich geht oder was er singt. So. Und singt halt immer eigentlich so ein bisschen falsch oder die Aussprache ist so ein bisschen daneben und dann sagt der Flex so, hey, warte mal, wie singst denn du das? Und ich, ja so, oder? Und so, was?
Janik!
Es ist auf jeden Fall so, unser wandermäßigster Song ist sicher Achterl. Das ist aber auch tatsächlich für mich eine Hommage an die Zeit mit Wanda und an das, dass man der Marco, ohne dass er hat mir das nie erklärt oder so, aber durch das viele Zuhören habe ich gelernt, okay, man muss das nicht immer so kompliziert machen, man kann auch mit 3 Akkorde, so 1, 2, 3, 4 mäßig, einen Song schreiben. Es geht einfach um ganz andere Sachen bei vielen Songs. Was sicher auch nur eine Gemeinsamkeit ist, ist einfach die raue, energetische Art zu singen. Mhm. Und ich würde das nicht so als Vergleich oder als klingt wie so und so nicht negativ sehen, sondern eher wie wann haben vor 10 Jahren, vor mehr als 10 Jahren, Amore rausgebracht. Vor 10 Jahren war Pussy Baby. Die haben uns genauso geprägt, wie die Rolling Stones andere Bands in die 70er Jahre dann geprägt haben. Mhm. Und für mich ist das nicht, dass wir sie nachmachen wollen, auf keinen Fall, weil jeder macht seine eigene Musik und wir versuchen ja ständig uns weiterzuentwickeln und haben sicher einen anderen Hörgeschmack wie Wanda. Aber sie haben uns natürlich geprägt. Das wäre ja vermessen zu sagen, nein, mit denen haben wir musikalisch überhaupt nichts zum tun. Mhm. Die haben 10 Jahre die österreichische Musikszene komplett aufgemischt. Wenn man von denen nicht sie inspirieren lässt, von wem denn dann? Also,
gibt es sonst eine Band oder einen Künstler, wo ihr sagen würdet, also international gesehen, wo ihr sagen würdet, hey, mit denen würde man wirklich gerne mal touren? Wenn ihr euch frei aussuchen könntet. Von Metallica über Falco bis hin zu... Schieß mich tot.
SDS.
Nein. Nein. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du das ernst meinst.
Das ist einfach die haben einfach eine richtig geile Urgewalt.
Ich habe letztens was habe ich gespielt von SDS? Wurscht, irgendwas habe ich gespielt und der Peter aus der Musikredaktion ah nee, das ist der Urbanger.
Ja, genau. Weil, also wenn diese dreistimmige Gesang daherkommt, dann da gibt es einfach nur mehr Gänsehaut, oder? Und ja, wir haben immer gesagt, unsere Musik ist irgendwie so irgendwas zwischen AC/DC und STS. Weil einfach, ja, von denen sind wir Fans, aber wir tauschen uns extrem viel über Musik aus. Es gibt sehr viele Abende, wo wir nur Musik machen und nicht proben. Und da gibt es wirklich alles, was da gehorcht wird.
Es gibt ja immer eigentlich ein Album, oder, was die Band gerade hört. Also so, ohne dass es ausmacht, ist einfach nur, was halt passiert. Und wir haben einmal eine ziemliche STS-Phase gehabt. Jetzt haben wir
gerade eine Bonnie-Raid-Phase,
wie auch immer. Also es ist halt immer, es gibt immer ein Album, was irgendwer entdeckt. Also,
Fendrich, kein schöner dabei. Land, war man. Ja, also, da sind wir wirklich jeden Tag immer, hey, wie war es für dich heute, das
nein.
Album machen? Ja, nein, es ist schon immer wieder.
Ja, auch lauernd.
Ich bin zwischenzeitlich mal komplett auf die alten Sachen vom Grönemeyer hängen geblieben. Voll. Und habe jetzt ständig da so, boah, das Live-Konzert, das müsste ich mal machen, das ist so geil.
Ja, das ist halt so cool, weil wir das dann auch wirklich machen, oder? Also irgendwer entdeckt was, kippt komplett drauf ein und irgendwann hören alle anderen, glaube ich, und das ist, finde ich, auch ein Zeichen von interner Wertschätzung allen gegenüber, dass man sich das dann wirklich anhört und das natürlich dann auch allen voll taugt, weil wir auch relativ breite Musikgeschmäcker, glaube ich, haben.
Genau.
Ich höre gern HMBC.
Ja, die sind auch super. Wander wird uns immer begleiten und Wander werden die österreichische Musikszene immer begleiten. Genauso wie der Nino aus Wien, Bilderbuch, alle möglichen Artists, die halt Austropop geprägt haben. Das ist vergleichbar mit dem Fendrich oder mit dem Ambros oder mit dem Danzer. Die haben einen Impact, einen Mega-Impact auf alles, was wir machen. Nichtsdestotrotz versuchen wir vor allem auch beim nächsten Album und also ich finde das Album überall und immer nicht so viel Ähnlichkeit, wie gesagt, Achterl vielleicht am meisten, aber eben mal so Marsch. Und die nächsten Sachen werden auch wieder in eine andere Richtung gehen, musikalisch.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Wann dürfen wir ungefähr mit dem neuen Album rechnen?
Die erste Single ist im Februar geplant, die zweite im Ende März. Dann wollen wir eigentlich immer wieder Singles halt ausspielen wie das Jahr. Ah, das Album, wenn es ein Album wird, das hängt ein bisschen an, also es geht immer ums Geld. Ob wir uns das halt wieder leisten wollen oder können. Und was für Ideen gibt für Cover und ähnliches. Mir persönlich war Oktober eigentlich wieder sehr recht.
Vielleicht treffen wir uns in einem Jahr wieder.
Ich wollte gerade sagen, ja, kommst du wieder vorbei.
Machen wir gleich außen, haben wir ein bisschen Druck.
Ja.
Wir haben voll mit 6 Leute zu kriegen, was uns der kann Termin zusammen.
Ja, wir brauchen eine Deadline.
Ja.
Danke, dass ihr uns so spürt.
Danke dir. Ja, und voll.
Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart. Das war ein St. Grinzinger. Heute beim 88.6 Podcast Wieso, Weshalb Album. Mit ihrem neuen Album überall und immer.